The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 12. August.
Ich habe diese Entscheidung nicht allein getroffen, aber es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss. Und ich verantworte sie auch allein.
So Bundeskanzler Friedrich Merz über die Entscheidung, Israel keine Waffen mehr zu liefern, die für Militäreinsätze im Gazastreifen genutzt werden können. Eine Entscheidung, über die Merz weder den Vorsitzenden der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, informiert hat, noch den Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn. Ja, Merz braucht die Stimmen seiner Fraktion für diesen Kurs nicht. Aber er braucht einen Fraktionsvorsitzenden, der die Abgeordneten auf Kurs hält. Der als verlängerter Arm des Kanzlers die Fraktion führt, damit der Kanzler mit beiden Beinen fest in der Regierung stehen kann. Nun ist Merz bei der Verfassungsrichterwahl aus dem Gleichgewicht geraten, weil Spahns Armlänge nicht ausreichte, um alle Abgeordneten zu fassen zu bekommen.
Israel und Deutschland haben ein besonderes Verhältnis zueinander.
Mit dem Nicht-Einbinden in die Entscheidung bezüglich Israel hat der Kanzler nun aus einem Fraktionsvorsitzenden mit geringer Armlänge einen Fraktionsvorsitzenden ohne Handreichung gemacht. Jetzt hat sich Jens Spahn erstmals geäußert.
Eine neuerliche Ausweitung der Kampfhandlungen, insbesondere auf Gaza-Stadt, wo etwa 1 Million Menschen leben, droht dieses Leid der Zivilbevölkerung zu verschlimmern. All dies hat den Bundeskanzler, hat die Bundesregierung in einer schwierigen Abwägung zu der vertretbaren Entscheidung bewogen, bis auf Weiteres die Lieferung von Waffen an Israel auszusetzen, die in Gaza zum Einsatz kommen können.
Eine vertretbare Entscheidung, so die Wortwahl von Spahn. Nicht etwa eine richtige Entscheidung oder eine unausweichliche oder eine verantwortungsvolle. Vertretbar, das ist die minimalste Form der Unterstützung und zugleich die maximale Möglichkeit der Distanzierung. In diese Worte können sowohl Kritik an als auch Zustimmung für Merz interpretiert werden. Und genau das dürfte Spahn durchaus beabsichtigt haben.
Wir tun alles dafür.
Denn sein Statement ist ein wohlüberlegtes. In diesem 3-minütigen Statement spielt das militärische Vorgehen der israelischen Regierung, das Merz ja zu seiner Entscheidung bewogen hat, nur eine untergeordnete Rolle.
Die Hamas darf in der Zukunft des Gazastreifens keine Rolle mehr spielen.
Spahn stellt die Hamas und ihre Gräueltaten ins Zentrum.
Klar ist und bleibt, die terroristische Hamas könnte den Konflikt und das Leiden der Menschen sofort beenden. Durch die Freilassung der Geiseln, die Niederlegung der Waffen, durch die Aufgabe des Ziels, Israel vernichten zu wollen. Solange sie dies nicht tut, ist die Bekämpfung der Hamas ein legitimes Ziel israelischer Politik, zumal nach den Gräueln des 7. Oktober 2023.
Und weiter?
Wir tun alles dafür, dass das deutsch-israelische Verhältnis intakt bleibt. Deutschland so bald wie möglich die Lieferungen wieder aufnehmen kann und ein neuer Impuls für eine friedliche Entwicklung im Nahen Osten gesetzt wird.
Es ist die Konnotation, die eine andere ist als die der eindeutigen Befürworter des März-Israel-Kurses. Wie etwa Norbert Röttgen, der die Entscheidung unausweichlich genannt hat, Zitat, in der Sache richtig, rechtlich wie politisch. Zitat Ende. Aber Röttgen ist ja auch nicht Fraktionsvorsitzender, der in den kommenden Monaten den Unionsleuten noch so manchen Kompromiss abverlangen wird müssen. Spahn hat im Fall Brosius Gersdorf erfahren, dass ein Teil der Fraktion sich von ihm nicht hat führen lassen wollen. Und so ist sein jetziges Statement zu Israel als Versuch zu werten, sowohl Kritiker als auch Unterstützer einer Aussetzung der Waffenlieferungen mitzunehmen. Es ist die Reaktion eines schwachen Fraktionschefs, der zwischen Kanzleramt und Fraktion Brücken bauen muss, ohne dabei selbst aus dem Tritt zu geraten. Und das mit einem Kanzler, der ihn offenbar auf eine Armlänge Abstand hält. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Forsa-Chef Professor Manfred Güllner erklärt die schlechten Beliebtheitswerte des Bundeskanzlers in der Bevölkerung.
Versucht zu führen, aber letztendlich führt er dann doch nicht richtig. Nicht, wenn ihm die Fraktion nicht folgt, ist das ja das andere als eine gute Führung.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert Gewinner und Verlierer der neuen Börsenwoche. Außerdem lernen wir ein potentes Erfindergenie kennen und wir gedenken eines prähistorischen Fundes, der die Popkultur inspirierte.
Das Ergebnis ist klar. Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer sein. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet.
Der Wahlsieger Friedrich Merz war gelöst wie nie, als er sich im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale feiern ließ. Viel ist passiert seit diesem 23. Februar. Eine Kanzlerwahl mit Schwierigkeiten, beim ersten Wahlgang fiel Merz durch. Konservative CDUler sind entsetzt über seinen quasi Abschied von der Schuldenbremse. Sie empfinden es als Einknicken vor der SPD. Die gescheiterte Verfassungsrichterwahl nach der Revolte der Unionsfraktion lässt auch ihn als Kanzler schlecht aussehen. Und jetzt eben der Alleingang in Sachen Waffenstopp, der für Kritik aus der Partei sorgt. Aber nicht nur in der Union, auch in der Öffentlichkeit kommt der neue Kanzler nach rund 100 Tagen im Amt nicht sonderlich gut an. Das zeigen zumindest Zahlen von Forsa zur Beliebtheit des Kanzlers. Ich habe darum Professor Manfred Göllner ins Podcast-Studio eingeladen. Soziologe, Sozialpsychologe, Betriebswirt und Gründer und Geschäftsführer von Forsa. Er erklärt, wer und warum in Deutschland mit dem Kanzler fremdelt. Guten Morgen, Herr Professor Göllner.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Professor Göllner, in einer von Ihnen vor wenigen Tagen erhobenen Umfrage zur Zufriedenheit mit dem Kanzler steht Friedrich Merz alles andere als gut da. Nur 32% der Befragten sind mit ihm zufrieden und selbst Olaf Scholz hatte da nach seinen ersten 100 Tagen im Amt mit immerhin 56% deutlich bessere Werte. Wie ist dieser Tiefwert für Merz zu erklären?
Nun, Merz hat ja hohe Erwartungen erweckt, indem er eine totale Politikwende ausgerufen hat. Und nun war es ja auch so, dass er zunächst etwas höhere Zufriedenheitswerte kriegte, nachdem er zum Kanzler gewählt worden ist. Und das stürzt aber jetzt deutlich ab, das muss man ja sagen, dass nur ein Drittel mit ihm noch zufrieden ist und zwei Drittel unzufrieden. Und das liegt daran, dass die Leute nicht sehen, dass sich irgendetwas bessert, insbesondere nicht, was die ökonomische Lage anbelangt.
Aber sind die Wähler da nicht ein bisschen zu ungeduldig? Also gerade mal 100 Tage im Amt und man muss doch dieser Regierung zugute halten. Sie hat das Wirtschaftspaket auf den Weg gebracht, also der Investitionsbooster wird kommen. Es wird dann später Steuersenkungen geben, also ist der Wähler zu ungeduldig?
Das mag sein, dass er ungeduldig ist, aber die Ungeduld hat ja auch Merz wirklich hervorgerufen. Er hat ja gesagt, vom ersten Tag an wird alles besser. Ob das die Migrationspolitik ist, ob das die Wirtschaftspolitik ist, alles sollte sofort bis zum Sommer spürbar besser werden. Und es wird eben nicht spürbar besser. Und das ist, glaube ich, die Enttäuschung, die hier dazu führt, dass man so unzufrieden mit ihm ist. Und es gehen auch andere Indikatoren in die falsche Richtung aus Sicht von Merz. Beispiel die Wirtschaftserwartung. Wir fragen ja jeden Tag, ob man damit rechnet, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sich verbessern oder verschlechtern in Deutschland. Das ist aber ein Höchstwert in diesem Jahr. Das sind auch zwei Drittel, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtern werden, also nicht verbessern. Und da hätte man zumindest erwarten können, auch in 100 Tagen, dass es ein bisschen weniger pessimistische Erwartungen gibt. Es gibt aber höhere pessimistische Erwartungen.
Jetzt ist ja auch in den vergangenen Wochen offensichtlich geworden, dass CDU sowie CSU einerseits und der Kanzler andererseits alles andere als geschlossen auftreten. Also ich erinnere, bei der abgesagten Stromsteuersenkung für Privathaushalte hat Merz Widerspruch aus der Fraktion und den Ländern erfahren, ebenso in der Causa Brosius-Gersdorf und jetzt bei den teilweisen Waffenlieferstopp für Israel. Wie sehr schadet Merz in der öffentlichen Wahrnehmung dieser interne Streit oder dieser Widerstand aus den eigenen Reihen?
Nun, das schadet immer, aber auch bei der Stromsteuer war es ja so, dass auch hier eigentlich die Menschen erwartet haben, dass sie für alle gesenkt wird und dass das dann nicht kam. Das war ja genau das Bild, was man hat, dass man dass eben das, was versprochen ist, nicht eingehalten wird. Das war, glaube ich, schädlicher, als dass dann Widerstand kam aus den eigenen Reihen oder auch von den Ministerpräsidenten. Das kam natürlich noch zusätzlich hinzu, dass hier auch eine einsame Entscheidung getroffen worden ist. Und ich glaube, das ist das auch, was wir aktuell sehen, dass er sagt, ich musste das alleine entscheiden. Und das ist eigentlich ein bisschen das, was man auch nicht erwartet, sondern nachdem die Ampel sich ja zerstritten hatte, erwartet man jetzt, dass es eine Einheit ist in der Regierung und der Kanzler das zusammenführt. Und das hat ja Scholz nicht geschafft und jetzt hat man den Eindruck, auch der neue 10. Kanzler schafft es nicht.
Andererseits war ja immer das Mantra von Scholz, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt Führung. Und wir haben sehr viel gesehen in der Ära Scholz, aber geführt hat er nicht. Jetzt haben wir einen Kanzler, der Entscheidungen trifft und zu diesen Entscheidungen steht. Ist auch wieder nicht gut.
Nein, er muss, wie gesagt, das Problem ist bei ihm, dass auseinanderklafft, das, was er versprochen hat, was er vor der Wahl gesagt hat. Er ist immer sehr vollmundig. Und das muss er da zurücknehmen, oder das ist nicht das, was dann kommt. Das ist, glaube ich, die Diskrepanz, die bei ihm da ist. Er versucht zu führen, aber letztendlich führt er dann doch nicht richtig. Nicht, wenn ihm die Fraktion nicht folgt, ist das ja alles andere als eine gute Führung.
Jetzt versteht Merz sich selbst ja als Außenkanzler und wenn man auf die außenpolitische Lage schaut, dann hat er da auch jede Menge zu tun. Gleichzeitig aber gibt es innenpolitisch jede Menge Herausforderungen, angefangen bei den sozialen Sicherungssystemen, die kurz vor dem Kollaps stehen, bis hin zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Kümmert sich Merz in der Sicht der Wähler zu wenig um Innenpolitik und ist zu sehr der Kanzler, der in der Welt unterwegs ist?
Nun, seine außenpolitischen Aktivitäten vom ersten Tag an sind ja zunächst mal ganz wohlwollend betrachtet worden. Haben die Leute gesagt, da macht er eine gute Figur, das ist in Ordnung. Aber man muss einerseits sehen, dass das Urteil über die politischen Akteure nicht aufgrund von außenpolitischen Aktivitäten erfolgten. Es gab noch nie eine Bundestagswahl, wo die Außenpolitik die entscheidende Rolle gespielt hat. Es ist immer die Innenpolitik. Und das ist eben andererseits in der Tat jetzt der Eindruck, er fliegt in der Welt herum und kümmert sich nicht um die Innenpolitik. Das ist ja das, was die Menschen erwarten, dass sich die Lage hier ändert, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse sich stabilisieren, dass der Wirtschaftsstandort gestärkt wird, dass die Arbeitsplätze gesichert werden.
Zum Schluss, Markus Söder hat dieser Koalition die Überschrift gegeben, die letzte Patrone der Demokratie. Jetzt sind es erst 100 Tage, aber in welche Richtung geht diese Patrone gerade?
Naja, nicht in die richtige Richtung. Wir sehen ja, dass die AfD stärker wird als bei der Bundestagswahl. Das ist ja auch jetzt nicht mehr so, dass Merz daran nicht mehr sagen kann, ich bin nicht schuld daran und alle, die den Höhenflug der AfD nur der Ampel zuschreiben kann. Das ist er in seinem falschen Wahlkampf mit der Abstimmung mit der AfD ein ganz grundlegender Fehler, mit den Erwartungen, die er geweckt hat, die nicht kommen. Und wir haben ja jetzt wieder einen Gleichstand zwischen Union und AfD und es kann durchaus sein, dass die AfD auch wieder vor der CDU liegt, was wir ja schon im April gesehen hatten. Und ich glaube, hier geht es im Augenblick tatsächlich in die falsche Richtung, dass nur die AfD gestärkt wird.
Gestärkt ist auch der andere Rand im Parteienspektrum, nämlich die Linkspartei. Sie haben vor kurzem eine Umfrage erhoben, da ging es um den Vergleichswert Merz und Heidi Reicheneck bei den unter 45-Jährigen. Und da liegt Heidi Reicheneck ganz deutlich vor Friedrich Merz.
Ja, wir machen ja immer ein Politiker-Ranking, wo wir immer 20 politische Akteure fragen, bei wem glaubt man, dass Deutschland in guten Händen ist. Und da haben wir eben gesehen, dass auch hier Merz nicht ganz vorne liegt. Da liegt Wüst deutlich vor ihm, Herr Söder noch leicht. Ganz vorne Pistorius und Reicheneck kommt insgesamt fast kurz hinter ihm. Aber bei den unter 45-Jährigen, da liegt sie klar vor Merz in diesem Ranking. Und das ist natürlich eine erstaunliche Geschichte, dass der Kanzler ja schlechter bewertet wird als eine Dame, die ja erst seit kurzer Zeit überhaupt bekannt ist.
Welche Erklärung haben Sie dafür?
Man muss sehen, dass Merz in entscheidenden Gruppen nach wie vor nicht sonderlich beliebt ist. Das sind die Frauen generell, insbesondere die jungen Frauen, das sind die Jungen, das sind die Ostdeutschen, also alles wichtige Gruppen, die man braucht, um Wahlen zu gewinnen, die auch die CDU braucht. Und der ist sozusagen, wenn er überhaupt eine Akzeptanz hat, dann bei den Männern und den Älteren. Und das ist natürlich auf Dauer zu wenig.
Herr Göllner, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen.
Bitteschön.
Unsere neue Podcast-Reihe beleuchtet das Leben von Menschen, die über ihr Leben hinausgewirkt haben und immer noch wirken und uns bis heute zum Nachdenken anregen.
Grenzgänger, Pioniere der deutschen Geschichte. Zwischen Verfehlung und Vermächtnis. Ein Pioneer Original.
Ab sofort hören Pioneers eine neue Episode, produziert von meiner Kollegin Josie Müller. Gemeinsam mit Professor Dennis Stanoff beleuchtet sie das Leben von einem der kontroversesten Denker der letzten 200 Jahre, von Karl Marx. Bis heute wird über ihn gestritten. Seine Theorien werden von den einen verehrt und von den anderen verdammt. Seine Ideen wurden schon tausendmal für tot erklärt und dann von Historikern, Politikwissenschaftlern, Ökonomen doch wieder neu ausgegraben und diskutiert. Aber wer war der Mann? Was war der Ursprung seiner Idee vom historischen Materialismus, vom Klassenkampf, der am Ende im Kommunismus mündet? Wir hören mal rein.
Wir schauen mal in die Biografie von Marx, der ja zur gleichen Zeit gelebt hat wie Bismarck. Geboren 1818 in Trier in einer Familie, die zum Bildungsbürgertum zählt. Sein Vater ist ein angesehener Anwalt, stammt aus einer Rabbinerfamilie, konvertiert aber zum Protestantismus, weil er als Jude im Preußen des 19. Jahrhunderts nicht als Anwalt hätte arbeiten können. Mit ihm übt sich der junge Marx im intellektuellen Austausch. Hier mal ein Beispiel, das schreibt er ihm als 19-Jähriger.
Teurer Vater. Es gibt Lebensmomente, die wie Grenzmarken vor eine abgelaufene Zeit sich stellen, aber zugleich auf eine neue Richtung mit Bestimmtheit hinweisen. In solch einem Übergangspunkte fühlen wir uns gedrungen, mit dem Adlerauge des Gedankens das Vergangene und Gegenwärtige zu betrachten, um so zum Bewusstsein unserer wirklichen Stellung zu gelangen.
Als Student soll er gern und oft gefeiert haben, ein Freund von Duellen gewesen sein, ähnlich wie Bismarck, und auch er beginnt ein Jurastudium. Allerdings wird es für ihn der Umweg zur Philosophie. Aus akademischer Sicht könnte man ihm ökonomische Expertise durchaus absprechen, das müsste dann aber auch für Adam Smith gelten, den Begründer der klassischen Nationalökonomie, der mit der unsichtbaren Hand des Marktes, der im Jahrhundert vor Marx lebte.
Also dazu muss man wissen, dass die Wirtschaftswissenschaften als eigenständiges Fach erst nach der Studienzeit von Marx entstanden sind und seine ökonomische Argumentation beruht auch deshalb nicht auf akademischen Kenntnissen, sondern primär auf einem späteren Selbststudium der klassischen Autoren wie Adam Smith und auch sehr vielen empirischen Datenanalysen. Er saß ja dann immer in der Londoner Bibliothek und hat dann verschiedene auch empirische Quellen aus England eben analysiert. Also man kann sagen, Marx war ein ökonomischer Autodidakt und das merkt man an der einen oder anderen Stelle auch.
Mit Mitte 20 schlägt er zunächst aber eine journalistische Laufbahn ein, arbeitet ab Anfang der 1840er Jahre als Zeitungsredakteur. Allerdings muss er schon vor der 48er Revolution immer wieder ins Exil, lebt zeitweise in Frankreich und Belgien. Denn die preußische Zensurbehörde, die bereits weit vor Bismarck sehr eifrig ist, wird auf ihn aufmerksam, weil er zunehmend radikale Kritik am Staat äußert.
Naja, also Karl Marx wurde ja stark von den Missständen des Frühkapitalismus geprägt, also gefährliche Fabrikarbeit, Hungerlöhnen, rechtlosen Arbeitern und Kinderarbeit. Und man muss ihm zugutehalten, dass er sich zum Ziel setzte, die Menschen aus diesem Leid zu befreien. Allerdings war er überzeugt von der objektiven, unbestreitbaren Notwendigkeit der von ihm prognostizierten Revolution. Und dadurch gerät seine marxistische Konzeption schon an ihrer Wurzel auf kollektive und repressive Abwege. Und das äußert sich dann später auch in den Realisierungsversuchen.
Die ganze Folge über Karl Marx, genau wie die anderen über Luther, Bismarck und Katharina der Großen, hören Sie auf unserer Website oder in der App. Alle Links finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wirft Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street, für uns einen Blick auf die neue Woche. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne. Anne, wie ist denn die Wall Street bisher gestartet?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Wall Street ist mit einem Dämpfer in die Woche gestartet. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq haben allesamt den Handel schwächer beendet. Grund für die Zurückhaltung ist vor allem die Nervosität vor den wichtigen US-Inflationsdaten, die in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Diese werden auch darüber entscheiden, ob die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im September realistisch bleibt. Der Marktpreis dieser aktuell mit knapp 87%iger Wahrscheinlichkeit ein. Doch Experten warnen, bleibt die Inflation sticky, könnte die Fed weiter abwarten. Abgesehen davon gab es gestern eine positive Überraschung im Zollstreit mit China. Präsident Trump hat die eigentlich zum Wochenbeginn auslaufende Zolldeadline um weitere 90 Tage verlängert und so einen akuten Handelskonflikt vorerst abgewendet. Ohne Verlängerung wären die US-Zölle auf chinesische Waren teils auf bis zu 145% gestiegen. Diese Eskalation blieb jetzt erstmal aus. Die Gespräche zwischen Washington und Peking laufen weiter. Ziel ist jetzt ein umfassenderes Handelsabkommen im Herbst. Im Blick bleibt außerdem das geplante Treffen von Trump mit Russlands Präsident Putin am Freitag, das für zusätzliche Unsicherheit auf den Rohstoffmärkten, speziell beim Öl, sorgen könnte. Unternehmensseitig steht diese Woche auch noch die Berichtssaison weiter im Fokus, unter anderem mit Zahlen von Cisco. Also man kann sagen, die Wall Street wartet erstmal ab und geht volatil in die neue Woche. Inflationsdaten, Zollpolitik und außenpolitische Impulse setzen den Takt für die kommenden Tage, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Ideenreichtum und Kinderreichtum manchmal Hand in Hand gehen. Zumindest bei Isaac Merritt Singer. Der Amerikaner mit deutschen Wurzeln war Schauspieler, Mechaniker, Unternehmer und Erfinder. Am 12. August 1851 meldete er ein Patent an, das ihn innerhalb von 10 Jahren zum Multimillionär machen sollte. Und zwar die erste voll funktionsfähige Nähmaschine. Damals natürlich noch nicht elektrisch, sondern mit Fußantrieb. Sie setzte sich rasant durch in Sattlereien, Textil- und Schuhfabriken und noch heute basieren elektrische Nähmaschinen auf den von Singer erfundenen Methoden. 12 Jahre zuvor hatte der umtriebige Amerikaner in New York bereits ein Patent für eine Steinbohrmaschine eingereicht, aber die wollte keiner haben. Also zog er nach Boston, um sein Glück dort zu versuchen. Hier landete er in einer Werkstatt für Nähmaschinen. Auf Wunsch des Werkstattbesitzers schaute er sich die mehr schlecht als recht funktionierenden Apparate mal an. Und er erfand sie völlig neu. Der Werkstattbesitzer war begeistert und wurde Singers erster Geldgeber. Dass der Mann überhaupt Zeit hatte, sich bahnbrechende Erfindungen auszudenken, das erstaunt. Seine Karriere begann er als Mechaniker, dann als umherziehender Schauspieler. Singer war insgesamt 2-mal verheiratet, aber er war auch Vater von 18 Kindern, die er mit 4 verschiedenen Frauen gezeugt hat. Zahlreiche Affären kamen hinzu und als sie aufflogen, bedrohte das 1861 sogar den Ruf seiner mittlerweile erfolgreichen Nähmaschinenfirma. Doch aufhalten konnte das Singer und sein Nähmaschinenimperium nicht. 1875 starb er im Alter von nur 63 Jahren. Das Vermögen, auf das die 18 Sprösslinge hoffen konnten, das war gewaltig. 14 Millionen Dollar. Heute entspräche das einem Wert von etwa 370 Millionen Dollar. Singer mag sich mit seinen Frauen wie ein Rumpelstilzchen aufgeführt haben. Stroh zu Gold spinnen, das konnte er zwar nicht. Aber mit seiner Nähmaschine hat er die Nadel im Heuhaufen gefunden, die seinen Besitz vergoldet hat.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass alle Welt glaubt, in den 90ern waren die Dinosaurier nur auf der Leinwand ein Phänomen. Im Kino und im Fernsehen waren Dinosaurier unausweichlich. Die schräge Puppentheatersendung Die Dinos flackerte 1991 über die Bildschirme. Und 2 Jahre später lief der erste Jurassic Park-Film in den Kinos. Regisseur Steven Spielberg ließ die längst ausgestorbenen Saurier täuschend echt, bildgewaltig und actionreich wieder auferstehen. Aber dem Hype in der Popkultur ging vor genau 35 Jahren ein Sensationsfund in der Wissenschaft voraus. Am 12. August 1990 entdeckte die Paläontologin Sue Hendrickson das am vollständigsten erhaltene Skelett eines Tyrannosaurus Rex, das jemals gefunden wurde. Es wurde folgerichtig nach seiner Entdeckerin benannt, Sue. Auf Sue Hendricksons Hinweis buddelten 6 Menschen in 17 Tagen die Knochen an der Ausgrabungsstelle in South Dakota aus. Heute steht die Saurier-Sue im Field Museum in Chicago. $8 Millionen hatte sich das Museum den Sensationsfund kosten lassen. Die menschliche Sue lebt bis heute auf einer kleinen Insel vor Honduras in Mittelamerika. Und heute Morgen wollen wir an sie erinnern und an ihren großartigen Fund, der Gott sei Dank nur im Film wieder zum Leben erweckt wird. Und mit wem geht das besser als mit dem T-Rex des Schlagers, Rex Gildo und einem fröhlichen Hossa?
Hossa, 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 Fiesta, Fiesta Mexicana. Dann wird alles wieder so schön, wie es mal war. Hossa!
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Fiesta, Fiesta Mexicana, bald wird wieder alles so schön. Ja, du wirst sehen, darum bin ich bald wieder